Ich möchte vorausschicken, meine Vorlesung, dass dies eine Vorlesung sein wird, die so ein bisschen sich bezieht auf das, was im Sanskrit als Wort Utkanta bezeichnet wird. Ut heißt heraus, Utkanta heißt aus dem Hals. Utkanta ist ein Begriff, der sich um Sehnsucht, es geht da um Sehnsucht. Wenn wir vielleicht einen Menschen sehr, sehr gerne erwarten und wenn wir wirklich mit ihm rechnen und uns wirklich gefreut haben, vielleicht unser Zimmer schon eingerichtet haben, um ihn dort in Empfang zu nehmen, dann mag es sein, dass wir vor unsere Wohnung treten und dann den Hals strecken und Utkanta werden, aus dem Hals herauskommen und voller Begierde nach diesem Freund oder nach der Freundin Ausschau halten, die wir empfangen möchten in unserem Zimmer. Etwas Ähnliches ist nötig im spirituellen Leben, um Gott zu empfangen oder um Krishna zu empfangen. Jemand muss vom Trank der Begierde oder der Sehnsucht trinken und dieses Gefühl im Herzen haben, sonst wird sich Krishna nicht offenbaren. Die meisten hier sind, glaube ich, theoretisch davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der auch sie, mit dem sie eine Verbindung eingehen können. Viele von uns sind auch ein bisschen pessimistisch geworden, was das materielle Leben betrifft und sind nicht mehr gewillt, einfach nur ein Leben in der Matrix zu führen, ein Leben so in dem Computerprogramm der Illusion. Die meisten von uns haben eine Hoffnung in ihrem Herzen, dass sie dadurch, dass sie ernsthaft den Pfad des spirituellen Lebens praktizieren, irgendwann einmal Krishna begegnen können oder ein kleines Zeichen von ihm bekommen. Es ist meistens so, dass diejenigen, die neu anfangen mit dem Pfad des spirituellen Lebens, unglaublich enthusiastisch sind und von einem unglaublichen Feuer begleitet werden, einem Wunsch praktisch dem Höchsten zu begegnen. Ich weiß, als ich ein Geweihter Krishnas wurde, dachte ich, dass es vielleicht ein Jahr brauchen würde oder zwei Jahre, um Krishna zu begegnen. Aber ich hatte mich getäuscht in dieser Zeitkalkulation. Viele von den älteren Menschen, die sich schon seit einiger Zeit auf dem spirituellen Pfad bemühen, werden manchmal ein bisschen ungeduldig und warten mit dem Hut in der Hand, wie man in Englisch sagt, Head in Hand, wann denn jetzt endlich Krishna kommen wird in ihr Leben und seinen Einzug halten wird und ihm somit den ganz festen Beweis dafür gibt, dass er sich um den Devotee kümmert. So, auf dem spirituellen Weg sieht man sehr oft, dass Leute am Anfang unglaublich enthusiastisch sind, aber dann, wenn sie längere Zeit den spirituellen Weg gehen und noch nicht das Gefühl haben, dass sie eine Gottesoffenbarung oder eine Gotteserkenntnis gemacht haben, ein wenig an Enthusiasmus und Begeisterung verlieren. Das ist ein Problem, mit dem wir uns auch in der Hare Krishna Bewegung auseinandersetzen. Es kommen viele Leute, die unglaublich begeistert sind am Anfang, aber es wird auch immer wieder gesehen, dass Leute nicht so lange, also ungeduldig werden und dann die älteren geweihten Krishnas manchmal ein bisschen wieder sich dem materiellen Leben zuwenden und mehr Interesse haben an einer guten Kinoveranstaltung als an einem spirituellen Programm. Das ist zu erklären dadurch, dass sie sich in der Zeitkalkulation getäuscht hatten. Sie erwarteten sehr schnell ein spirituelles Ergebnis durch das Befolgen ihres spirituellen Pfades. Und als sie es dann nicht eingestellt hat, sind sie gleichgültig geworden und ein bisschen nachlässig, was ihre spirituelle Praxis betrifft. Das ist natürlich, Baladev Vidyabhushana, ein Philosoph, sagt, man verliert dann seinen Enthusiasmus, wenn man sich nicht mehr für qualifiziert hält, das Ziel, was man sich gesteckt hat, zu erreichen. Heute möchte ich aber darüber sprechen, dass gerade dann, wenn wir in diese Phase kommen, wo der Anfangsenthusiasmus nachlässt, gerade dann müssen wir uns mit einer neuen Geisteshaltung ausstatten im spirituellen Weg, nämlich Utkanta oder der Sehnsucht im spirituellen Leben. Wenn ein Mensch es schafft, dann, wenn er mutlos wird, zu verstehen, dass er eigentlich nur zufriedengestellt wird in der Gegenwart Gottes und eine tiefe Sehnsucht nach Gott dann entwickelt, wird diese Sehnsucht, wie es in den Heiligen Schriften gesagt werden, wie eine Art Feuer werden, die etwas ganz Wichtiges tut im spirituellen Leben. Nämlich die Dinge, die zwischen uns und Krishna noch stehen, die unerwünschten Angewohnheiten zu Schutt und Asche verbrennt. Es gibt unterschiedliche Arten von Feuer. Es gibt das Feuer, mit dem wir uns unseren Kamin anzünden und in der Winterszeit Wärme haben. Es gibt aber auch ein Feuer der Lust zum Beispiel. Was er, wenn es im Herzen ist, es brennt einen aus wie ein Baumstamm, der innerlich ein Feuer hat, sodass man ganz hohl wird. Leute, die dieses Feuer haben in sich, werden auch körperlich ein bisschen abgemagert und so weiter und werden erst dann wieder dick und fett, wenn sie die Lust zufriedenstellen können. Es gibt aber auch ein anderes Feuer, von dem ich heute sprechen möchte. Es gibt noch ein anderes Feuer. Das Feuer des Wissens. In der Bhagavad Gita wird vom Feuer des Wissens gesprochen. Es ist ein nicht heißes Feuer, also was man nicht mit einem Temperaturmesser messen kann. Das Feuer des Wissens, wird gesagt, brennt Unwissenheit zur Asche. Und dann gibt es das Feuer der Sehnsucht. Wenn das im Herzen entfacht wird, dann brennt es diese ganzen unerwünschten Angewohnheiten, oder in Norddeutsch würde man sagen, den inneren Schweinehund für Schutt und Asche, sodass es sehr schnell möglich wird, den spirituellen Weg zu Ende zu gehen. Nun, jemand, der frisch anfängt, hat Enthusiasmus und wird von diesem Feuer getrieben, aber da es sich sehr oft nicht so schnell, wie er sich es gehofft hat, einfindet sein spirituelles Ziel, muss er Acht geben, dass er ein anderes Feuer in seinem Herzen anzündet, nämlich das Feuer der Sehnsucht. In den Schriften werden viele Beispiele gegeben, wie Krishna mit einem Feuer gleichzusetzen ist. Und das größte Feuer ist ja die Sonne, was es gibt. Und in den Schriften heißt es immer wieder Krishna Surya Sama. Krishna ist wie eine Sonne, die in der Lage ist, alle Dunkelheit zu vertreiben. Das Ziel des spirituellen Lebens ist es, mit diesem Feuer oder mit dieser Sonne in Verbindung zu treten, mit der Krishna-Sonne, woraufhin die Unwissenheit des materiellen Daseins aufgelöst ist. Ein Mensch, der mit Krishna in Kontakt kommt, kann tatsächlich verstehen, wer er selber ist. Er kann verstehen, dass er eine ewige spirituelle Seele ist, ein Teil und Teilchen von Gott. Mein spiritueller Meister hat immer gesagt, du kannst nur Selbstverwirklichung haben, wenn du Gottes Verwirklichung hast. Er gab das Beispiel von jemandem, der in einer Nacht dasteht und nicht genau weiß, wo er ist und wo er steht. Wenn aber dann die Sonne aufgeht, dann ist es für ihn möglich, mit dem Aufgang der Sonne sich selber ganz klar zu sehen und
zu verstehen.
Oho, ich habe bin ja in der Nacht, als ich durch die Nacht gewandert bin, ein bisschen schmutzig geworden an meinem meinem Rock oder meinem Mantel und so weiter. So, mit der Sonne kann man sich selber sehen. Genauso ist es erst möglich, mit dem Aufgehen der Krishna-Sonne sich selber zu verstehen. Man wird erst dann wirklich zufrieden werden in seinem Leben, wenn im Leben Krishna aufgegangen ist, wenn Krishna gegenwärtig ist, wenn wir eine klare Beziehung zu Krishna haben, nicht eine theoretische, sondern eine vitale. Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, gab einmal im Srimad Bhagavatam eine Schritt-für-Schritt-Methode, um mit Krishna in Kontakt zu kommen. Ich möchte euch ein bisschen warnen, das wird jetzt ein bisschen philosophisch sein, wir müssen uns ganz kurz konzentrieren darauf. Ich weiß nicht, ob es, hier müsst ihr euch wirklich konzentrieren, ich werde es auch nicht lange erklären, weil ich einfach davon ausgehe, dass jemand, der sich konzentriert, das gut verstehen wird. Prabhupada sagte einmal, die erste Meditation von jemandem, der Selbstverwirklichung und Gottesverwirklichung machen will, sollte sein, dass er mal anhält in seinem Leben und darüber nachdenkt, wie er alle Ausführungen und Wahrnehmungen in der Welt abhängig sind von verschiedenen Energieformen, die uns von der materiellen Welt zur Verfügung gestellt werden. Damit ist gemeint, wenn ihr euch fortbewegt und etwas ausführt, braucht ihr dazu den physischen Körper, in dem Bioenergie verbrannt wird. Oder wenn ihr etwas wahrnimmt, jetzt zum Beispiel schaue ich auf Gorangi und ihren kleinen Sohn Nanda Gopal, zu dessen Namensgebung ich auch eingeladen war, jetzt brauche ich dazu eine bestimmte Energie. Ich brauche Helligkeit in diesem Raume. Ich brauche dazu die auf meiner Netzhaut diese, wie heißen die, Rezeptoren, die in der Lage sind, Nanda Dulas fantastisches Gesicht hier zu reflektieren und aufzunehmen. Das sind bestimmte, für alle Ausführungen in der Welt und alle Wahrnehmungen sind wir abhängig von verschiedenen Energieformen, die uns von der materiellen Welt zur Verfügung gestellt werden. Wir sind aber verschieden von diesem Apparat, das ist der zweite Denkschritt, mit dem wir durch diese Welt hindurchgehen. Nehmt euch bitte das Beispiel von einem Tiefseetaucher. Wenn der Tiefseetaucher in die Unterwelt taucht, ist es für ihn absolut nötig, einen Tauchanzug zu haben, Sauerstoffflaschen und eine Taucherbrille. Diese Dinge braucht er, sind Energieformen, um sich in diesem Element, nämlich unter Wasser, zu bewegen. Er ist jedoch verschieden von diesem Tauchanzug und diesen künstlichen Lungen, die er benutzt. In genau der gleichen Weise ist die spirituelle Seele, wenn sie in die materielle Welt kommt, abhängig davon, dass sie einen Taucheranzug, einen Tiefseetaucheranzug bekommt. Nur sind es hier nicht Sauerstoffflaschen, sondern Lungen mit verästelten Adern, die wie das Ganges-Delta aussehen, so kompliziert. Es sind nicht, sagen wir mal, Gummiflossen, sondern Knochen und so weiter. Genau wie ein Mensch, der in ein unter Wasser geht, einen Anzug braucht, so braucht die Seele, wenn sie in die materielle Welt hineinsteigt, einen physischen Körper, mit dem sie die Energien, diese materiellen Energien austauschen kann, um so Dinge auszuführen und auch Dinge wahrzunehmen. Nun, der dritte Denkschritt ist ein wenig kompliziert. Der dritte Denkschritt ist genauso, wie ich Energien brauche, um mich in dieser Welt zu bewegen, brauche ich auch Intelligenz, um mich in dieser Welt zu bewegen. Zum Beispiel, heute gebe ich eine Vorlesung, zu der ich eine durchschnittliche Intelligenz brauche. Ich habe mich vorbereitet, ich habe mir Notizen gemacht. Ich muss jetzt aber diese Notizen, die sehr schwierig zu lesen sind, wie ich feststelle, hier könnt ihr mal sehen, ich schreibe nicht besonders gut und klar, muss ich mit Intelligenz auswerten die und in Worte kleiden und euch dann versuchen, in irgendeiner Weise einen überzeugenden Sonntagsvortrag zu geben, der euch sogar noch inspiriert, euer spirituelles Leben in großer Freude und mit großer Sehnsucht zu praktizieren. Nun, diese Intelligenz bekommen wir genauso, wie wir die Energie bekommen, mit der wir handeln in dieser Welt. Und zwar bekommen wir sie von dem Intelligenzgeber, der Überseele. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, Savasya Chaham Kridi Sanivishtu, ich weile im Herzen eines jeden und von mir allein kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Kennt ihr das in eurem Leben? Dass man nicht gerade auf etwas kommt und plötzlich ist der Einfall da. Ich glaube, Jonas, du bist Medizinstudent, immer noch dabei, dein Doktor oder dein Diplom zu machen. Nicht? Du kennst das bestimmt, dass du manchmal vor dem Schreibheft sitzt und also entweder eine Mischung aus keinen Bock oder auf absoluten Brett vom Kopf bist. Nicht? Also diese Phasen meine ich jetzt. Nicht? Und plötzlich erleuchtet dich etwas und sagt, Jonas, das Ohr hat 351 Knochen. Erinnere dich, du hast es vor einer Woche gelesen. Und der erste Knochen fängt mit A an und der letzte hört mit Z auf. Da hilft mal was ich. Ja, das Beispiel nach hinten. Nicht? So diese Kraft, die ein Menschen plötzlich mit Intelligenz versieht, das kommt von der Überseele. Ich kenne das sehr oft in meinem Leben, dass ich manchmal gebeten werde, spontan vor vielen Leuten eine Vorlesung zu geben und eben keine Notizen habe und keine Idee, worüber ich sprechen will. Ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich möchte vielleicht ein bestimmtes Buch lesen oder bereite mich auf eine Begegnung mit einem guten Freund innerlich vor und sammle dort die Punkte, die wir diskutieren werden. Nicht? Und plötzlich muss ich sprechen und habe keine Ahnung, worüber ich sprechen soll. Gott ist groß und wir sind klein. Das ist alles, was mir so von mir aus einfällt. Nicht? Und es ist schön, Liebe zu Gott zu entwickeln. Irgend sowas, was jeder schon weiß, der zu einem Hare Krishna-Tempel kommt und was ihn also nicht besonders inspirieren kann. Und plötzlich kommt von irgendwo eine Geschichte von aus der Venu-Gita mit einem Kommentar von Chakravartipat und Punkte sammeln sich aneinander und nähern sich aneinander und ohne dass ich es gemerkt habe, hat jemand für mich einen Vortrag vorbereitet, den ich zu einer ausgewählten Schar zu einer kleinen oder großen Schar von Menschen gebe. So, ein Mensch sollte, nachdem er verstanden hat, ich bin verschieden von diesem Körperapparatus und befinde mich hier drin, den nächsten Schritt machen und sich überlegen, dass ich in meiner Intelligenz und in meinen, sagen wir mal, Inspiration ganz und gar abhängig bin von der Überseele, von Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist. Ich finde, es ist ein großer Skandal für spirituelle Menschen, wenn die vergessen, dass Gott direkt in ihrem Herzen gegenwärtig ist. Wenn ein spiritueller Mensch so seine normalen Ausführungen macht und so vor sich hin lebt, mehr oder weniger nach der Routine hoch, also 8 hoch 10, nicht, dann wird er, ist es nicht gut für ihn. Er muss sich daran erinnern, jederzeit, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist und gemäß seines unseres Wunsches aktiv werden kann, ihm die Intelligenz zu geben, die nötig ist, um den spirituellen Pfad zu gehen. In der Bhagavad Gita spricht Krishna über sich als Überseele und er sagt, dass er eigentlich immer gegenwärtig ist. Er sagt, ich weile im, wenn jemand ernsthaft wird, zu mir zurückzukommen, dann gebe ich ihm von innen her die intuitive Intelligenz, um zu mir zu kommen. Und er sagt sogar, dass er dann mit einem Feuer aktiv wird. Er sagt, ich entzünde in seinem Herzen eine Fackel des Wissens, die alle Unwissenheit, die ihn umgibt, Asche verbrennt. Eines der größten Formen von materieller Unwissenheit ist Angst, Zukunftsangst. Viele Leute bereiten sich im Augenblick auf den 11. August vor, Zeitpunkt, wo eine partielle, wo eine vollkommene Sonnenfinsternis eintritt. Und ihr habt vielleicht davon gehört, die letzte soll 1857 gewesen sein. Und es ist ein sehr, sehr unglücksvoller Einfluss astrologisch gesehen. Bei dieser Sonnenfinsternis ist es, so einer vollkommenen Sonnenfinsternis ist es so, dass Menschen total verwirrt werden und Dinge tun, die sie später bereuen. Tiere sind wie aus dem Häuschen, denn für eine gewisse Zeit am Tag verdunkelt sich die Sonne. Und in der vedischen Zeit macht man so, dass man denkt, der Einfluss ist so unglücksverheißend, dass man alle Kleidung wäscht, das Haus wäscht danach. Es ist also gar nicht glücksverheißend. Viele Leute fangen jetzt an, sich in die eine Art Angst hineinzusteigern. Was wird wohl werden? Manche sprechen von einem Polsprung, der kommt. Es gibt eine Zeitung, die ihren Lesern vorschreibt, also auf alle Fälle von der Küste wegzugehen, weil da Überschwemmungen sein werden, noch und nöcher. Nicht? Und ich habe jetzt mal meinen Freund Radhanath Maharaj, ein bisschen kommt ja und besuchen hier und er fliegt an diesem Tag mit dem Flugzeug. Er nimmt nicht teil an dieser Zukunftsangst und fliegt mit dem Flugzeug durch die Gegend, also nach England, nicht durch die Gegend. Wie steht es bei euch mit der Angst vor der Zukunft? Habt ihr manchmal Angst vielleicht vor dem Tode? Was wird sein, wenn ihr sterbt und keiner wird bei euch sein? Habt ihr vielleicht Angst vor dem Euro? Was wird sein, wenn das Geld inflatiert wird? Oder habt ihr Angst dafür, dass eure Schönheit in Falten untergeht im Gesicht und das Appeal an andere nicht mehr da ist? Wie steht ihr zu dem Thema Angst? Es ist interessant. Die vedischen Schriften sagen, dass es vier Probleme im Materiendasein gibt. Das Problem, dass man was zu essen hat. Das Problem, dass man einen Platz zum Schlafen hat. Das Problem, dass man eine erfüllende Sexualität hat. Und als letztes das Angstproblem. Essen, Schlafen, Sexualität und die Verteidigung, die man hat. Die Verteidigung vor der Zukunft und vor Schlechtigkeiten. Das kommt so in das Angstproblem hinein. Das Angstproblem kann jemand ist ein weit verbreitetes Problem in der materiellen Gesellschaft. Die meisten Menschen haben so viel Angst, dass sie sich gar nicht mal ihre Ängste eingestehen können und wollen. Sie haben Angst vor Prüfungen, sie haben Angst davor, nicht anzukommen, sie haben Angst davor, ihre Rechnungen nicht zu bezahlen zu können, sie haben Angst vor meistens Liebesentzug und so weiter und so fort. Die meisten Leute haben Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen und oder beim Sprechen in der Öffentlichkeit zu sterben. Das steht an zweiter Stelle. Viele Leute sind so voller Ängste, dass sie nur existieren können, indem sie sich einfach ablenken von diesen Ängsten und von diesen Zukunftsängsten. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass das Angstproblem nur dann gelöst werden kann, wenn ein Mensch tatsächlich diese Schritte unternimmt, zu einer Gottesverwirklichung zu kommen. Es fängt meistens an, dass man anfängt zu verstehen, dass ich verschieden bin von diesen körperlichen Maschinerie, dass ich ein Teil Gottes bin, voll mit transzendentaler Liebe zu ihm erfüllt bin und dass ich abhängig bin von ihm, der in meinem Herzen gegenwärtig ist und mich lenkt durch meinen Wegen und durch meine Wege und immer mit mir zusammen ist. So, nachdem er diese philosophischen Überlegungen gemacht hat, gibt es einen nächsten Schritt, den der Mensch machen muss im spirituellen Leben. Er muss von tiefer Sehnsucht erfüllt werden, damit sich Krishna auch tatsächlich das letzte Stück, was noch fehlt, offenbart. Bhakti oder Bhakti-Yoga kann man mit einem Wort zusammenfassen, nämlich mit dem Wort Durst. Wer keinen Durst hat, der wird mit dem ganzen spirituellen Wissen, was er hat, mit den Möglichkeiten, die er hat im Leben, nichts anfangen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe viel getrunken und habe jetzt keinen Durst auf dieses vorzügliche Glas von Wasser. Ich werde es deswegen nicht anrühren für den Rest der Vorlesung. Denn ohne Durst ist für mich dieses Glas Wasser so uninteressant wie schlechter Mundgeruch. Ist es auch mit Gott. Wenn man keinen Durst auf ihn hat, wenn man so gleichgültig ist, so abgelenkt im materiellen Leben, ist es nicht möglich, dass er sich uns offenbart. Ich kann mich einmal daran erinnern, an eine Vorlesung, die Srila Prabhupada in Hyderabad gegeben hatte, in Zentralindien. Und die mich total auf, also wie soll ich mich ausdrücken, ich habe das bis jetzt nicht vergessen können. Prabhupada hat es so gemacht, dass er sprach oft vor vielen Leuten, also tausenden von Leuten, und um dann am Ende seiner Vorlesung Fragen beantworten zu können, hatte er ein Fragemikrofon, was verbunden war mit der PA, also der Anlage. Und dann kamen also Leute aus dem Publikum zu diesem Platz in der Menge, wo das Mikrofon stand, und haben ihre Fragen ganz laut durch die Mikrofonanlage gesprochen, sodass Srila Prabhupada sie verstehen konnte und sodass auch die Leute sie verstehen konnten. Und dieser Mann nun kam also nach vorne zum Mikrofon und sagte: Schon meine Großmutter hat Krishna gesehen. Manchmal bei uns zu Hause, ich möchte dich bitten, jetzt nicht auszulachen, weil es nicht lächerlich ist, obwohl es so scheint. Nicht? Da kam eine große Wolke, sagte dieser Mann dann, und diese Wolke, die kam um meine Großmama hindurch, und in der Wolke erschien dann Krishna, und man hörte das Schmatzen, und er trank an ihrer Brust. Und sie nährte ihn mit ihrer Brust. Ich war jetzt sehr, als ich das so hörte, dachte ich, wow, welcome to India. Nicht? Und dachte jetzt, war jetzt sehr interessant, wie Srila Prabhupada reagieren würde. Denn wie Prabhupada uns unterrichtet hatte als seine Schüler, hat er immer Wert darauf gelegt, dass wir Gottes Verwirklichung niemals als eine billige Sache sehen würden, sondern dass wir das als etwas ganz Heiliges betrachten, etwas, was sehr kostbar ist und was nicht so nebenbei so wie so ein, ja, was so diskutiert wird wie der Geschmack eines neuen Kaugummis, nicht, was vielleicht auf den Markt gekommen ist, sondern was wirklich seinen Platz hat im Leben als etwas, was sehr wichtig ist und sehr anstrebenswert und nicht unbedeutend. So, als der Mann jetzt so sagte, seine Großmama hätte Krishna gesehen, die wäre erschienen und hätte aus ihrer alten Brust Milch gesaugt, war ich jetzt sehr interessiert, wie Prabhupada darauf reagieren würde. Und es war sehr, sehr interessant, wie Prabhupada reagierte. Er hörte das und war zunächst einmal ein bisschen erstaunt, und plötzlich fing er an zu weinen. Ihr könnt euch vorstellen, so vor 10.000 Leuten zu weinen, das ist, das versucht man wahrscheinlich, wenn man einen Vortrag gibt, zu vermeiden. Nicht? Stelle ich mir jetzt mal vor. Also, Prabhupada konnte aber nicht an sich halten, und er sagte, Krishna zu sehen ist nicht so etwas Billiges. Die Goswamis von Vrindavan, so sagte er, haben niemals gesagt, sie hätten Krishna schon gesehen, sondern sie haben immer diese Sehnsucht verspürt. He Radhe Braja Devike Chalalite. Wo bist du, Krishna? Bist du jetzt gerade am Govardhanberg oder bist du, wie ist so ein Fluss in Vrindavan, der heißt der Yamuna-Fluss, bist du gerade am Ufer der Yamuna? Wo bist du? Wo bist du? Haben sie mit großer Intensität gechantet. Für den Materialisten, der würde lieber Krishna ganz schnell sehen. Komm schnell vor mir, erschein sehr schnell vor mir. Aber der Spiritualist möchte sich lieber qualifizieren, dass er die Augen der Sehnsucht hat, in denen er Gott sehen kann. Der spirituelle Meister von Srila Prabhupada hat einmal gesagt, das Gefühl des Getrenntseins von Krishna oder Vipralamba ist die einzige Übung, durch das die spirituelle Seele Vollkommenheit erreichen kann. Materielle Gefühle der Trennung lassen Verzweiflung entstehen, während spirituelle Gefühle der Sehnsucht nach Krishna Krishna erfreuen und den Devotee erfreuen. Und hier kommen wir zu einem ganz entscheidenden Unterschied. Wenn ein Mensch sich nach seiner Lolita sehnt, Lolita, Lolita, wo bist du? Das ist ein norddeutscher Frauenname, ich weiß nicht, ob er auch hier existiert. Nicht, dann ist er sehr traurig und verzweifelt. Ein junger Devotee in Berlin hat gerade jemanden von der Decke abgehängt, der sich aufgehängt hatte. Sie arbeitet bei der Kriminalpolizei und hatte neben einem aufgehängten jungen Mann einen Brief gefunden. Lolita, ich schaffe es ohne dich nicht, verzeih mir. Er hatte sich also den Stuhl unter seinen Beinen weggetreten und sich mit einem Gürtel dann aufgehängt. Doch wenn jemand sich anfängt, nach Krishna zu sehnen und eine tiefe Sehnsucht nach Krishna entwickelt, kommt das Paradox im spirituellen Leben zustande. Dann ist Krishna da in dieser Sehnsucht. In der materiellen Welt, wenn man sich was getrennt fühlt, ach, dann ist es fürchterlich. Kennt ihr noch als Kinder, wenn die Mutter nicht da war und man hat im Zimmer gestrampelt und geschrien, wo bist du, Mami, Mami, Mami. Und man hatte irgendein Problem, was eben nur die Mutter lösen konnte. Das war zum Verzweifeln. Oder wenn ein junger Liebhaber sich von seiner Geliebten verabschiedet und sie nicht da ist und vielleicht mit einem anderen beim Rhein liegt, am Ufer des Rheins, mit dem neuen Sonnencreme. Es ist zum Verzweifeln, nicht für den Liebhaber. Aber in der spirituellen Dimension des spirituellen Erlebens ist es so, dass Krishna nicht verschieden ist von seinem heiligen Namen und auch nicht verschieden ist von der Erinnerung, die man an ihn hat. Man muss nur dafür sorgen, dass man es minus Gleichgültigkeit praktiziert, dass man es mit Sehnsucht praktiziert. Wenn der heilige Name mit dem Feuer der Sehnsucht gechantet wird, ist Krishna direkt auf der Zunge gegenwärtig. Wenn er die Erinnerung oder das Gebet an Krishna mit Sehnsucht im Herzen stattfindet, ist Krishna direkt im Geiste gegenwärtig und nicht getrennt. Das schlimmste emotionale Gift, was es im spirituellen Leben gibt, ist diese Gleichgültigkeit, aus der Anhaftung an die illusionierenden materiellen Freuden herauswächst. Nun, ich möchte euch fragen, wie kommt man zu dieser Sehnsucht? Wie können wir aufgewacht werden aus dieser Gleichgültigkeit, diesem faden materiellen Leben, in dem wir so vor uns hinleben? Wie können auch wir dazu kommen, diesen inneren Ruf ganz laut zu hören aus unserer Brust heraus? Dieser Ruf, der es uns ermöglicht, mit Leichtigkeit über konventionelle Hürden hinwegzugehen, über gesellschaftliche Hürden, über die Hürde unserer eigenen Trägheit und so weiter. Wie können wir in Kontakt kommen mit dieser Sehnsucht, diesem Ruf der Sehnsucht? Die Antwort, die in den Schriften auf diese komplexe Frage gegeben wird, ist durch Gemeinschaft mit Gottgeweihten, in deren Herzen diese Sehnsucht gegenwärtig ist. Die Gemeinschaft mit mit materialistischen Menschen kann sehr oft dazu führen, dass ein Mensch, der noch nicht sehr stark auf der spirituellen Ebene ist, heruntergezogen wird auf die materielle Ebene und weint nach Geld und Sex und Ansehen. Aber die Gemeinschaft mit Menschen, die auf der spirituellen Ebene fortgeschritten sind, die kann dazu führen, dass ein Mensch voller Freude ekstatische Tränen vergießt nach Krishna. Haribol. Wollt ihr weinen für Sex und Geld oder für Krishna? Das ist die Frage. Diese Sehnsucht, diese spirituelle Sehnsucht, sollten wir nicht missverstehen als eine materielle Emotion, die uns auf die materiellen Ebene belässt. Wenn die da ist, wenn dieses Feuer entsteht im Herzen, manifestiert sich Krishna ganz schnell. Ein Beispiel hierfür ist Rupa Goswami. Rupa Goswami ist einer von sechs, man könnte sagen, könnte viele Ausdrücke sagen, aber man könnte auch das Wort sagen, spirituellen Pionieren. Er kam mit den sechs Goswamis, also mit fünf anderen Goswamis nach Vrindavan, was damals ein wilder Dschungel war, wo Tiger und also wilde Tiere waren und wo sich manchmal vielleicht ein muselmanischer Adliger verehrte, um dort Jagd zu machen. Und Rupa Goswami wusste, dass dieser Dschungel von Vrindavan einst der Ort gewesen war, wo Krishna vor 5000 Jahren erschienen war und noch immer der Ort ist, wo Krishna auf eine für das Auge nicht manifestierte Art und Weise in seinem Aprakat-Lila gegenwärtig ist. Er hat jetzt mit diesen Goswamis angefangen, dort Tempel zu bauen. Er wusste überhaupt nichts von Archäologie, er hat sich Archäologiebücher bestellt, um dann an heiligen Orten versucht zu finden, wo einst die Orte waren, wo Krishna waren, wo die alten Krishna-Tempel lagen und so weiter. Er hat sehr, sehr entsagt gelebt. Wenn ihr das hört, die haben nur ein bisschen Buttermilch manchmal getrunken, fertig. Nicht so ein Sonntagsfest mal wie hier. So, und Rupa Goswami wusste, dass es in Vrindavan, da müsste es Krishna geben. Govinda, ein Name von Krishna ist Govinda. Und er war sehr traurig. Er hatte schon einige alte Tempel entdeckt und ausgegraben. Er hatte für ein paar Tempel gesorgt. Es entwickelte sich eine ganze Krishna-Kultur in diesem Dschungel, die mehr und mehr um sich griff. Langsam entstand dort ein spiritueller Ort. Aber Govinda war nicht da. Und es war für einen Materialisten ist kein Problem, ach Krishna ist kein Problem, wenn er nicht da ist, ich habe hier meine Zeitung und so weiter. Für einen großen Gottgeweihten gibt es nur eine Notwendigkeit, die Govinda-Notwendigkeit, nicht die Krishna-Notwendigkeit. So, eines Tages saß er ganz verzweifelt am Ufer der Yamuna, hatte so die Hände aufgestützt. Oh, Govinda, where are you? Und plötzlich kam ein kleiner Junge neben ihm. Sagte, hey Baba! So redet man in Vrindavan die älteren Heiligen an. Hey Baba! Ja, sagte Rupa Goswami, warum bist du denn so traurig? Du bist hier in Vrindavan, dem Ort, wo Krishna erschienen ist. Ach, sagte Rupa Goswami. Ich weiß, irgendwo muss es hier Govinda geben. Ich muss ihn treffen. Oh, sagte daraufhin dieser Junge, folge mir nach. Ich habe beobachtet, dass jeden Abend eine mystische Surabi-Kuh kommt, und an einem Hügel sie zu einem Hügel geht und dann, dass aus ihrem Euter Milch kommt, in großen Mengen, gießt sie da Milch hinein. Willst du das mal sehen? Ja, sagte Rupert mal wieder, das könnte ja ein Zeichen sein, wo Govinda zu finden ist, denn Govinda ist immer da, wo Milch ist. Er ist der Kuhhirtenjunge von Vrindavan und ging also zu dem Gomati Tila heißt dieser Ort, Tila heißt Hügel, und sah dort, wie ganz plötzlich eine riesengroße Kamadenu-Kuh, also eine riesengroße Kuh für diejenigen, die kam, und aus ihrem Euter strömeweise, also wie der Gangesfluss, so sah es aus, Milch herauslaufen ließ. Und Rupert Goswami schaute und schaute. Plötzlich schaute er zu dem Jungen rüber und sah, wie der lächelte und vor seinen Augen verschwand. Könnte das sein? Könnte sein, dass Krishna mich zu Krishna geführt hat? Er ging dann hin. Er hat ein paar Lokale, ein paar Vrishabhasis zusammengetrommelt und die haben ganz vorsichtig mit dem Spaten gegraben. Macht doch, grab vorsichtig, er sagt Rupa Goswami. Grab ganz vorsichtig. Die kriegen, also ganz Gruben oder Gruben, ist egal. Total vorsichtig. Und plötzlich, na, das ist einfach ein gutes Zeichen. Plötzlich sahen sie eine Hand, die aus der Erde kam. Und dann grieben sie weiter, gruben sie weiter. Und sie haben diese wunderschöne Form von Krishna, Govindaji, herausgegraben, die eine transzendentale Bildgestalt ist. So, Krishna war tatsächlich erschienen, als Rupa Goswami so eine Sehnsucht hatte nach ihm und hat ihn hingeführt zu dieser Bildgestalt, die noch heute verehrt wird mit großer Achtung und großer Liebe. Diese Bildgestalten oder Deities sprechen zu den Devotis, sie erscheinen ihnen in Träumen und geben ihnen Weisungen, sie beantworten Fragen, geben Inspiration und so weiter. Gerade dieser Govindaji-Deity ist ein ganz, ganz aktiver Deity. Ist Krishna in seiner sehr aktiven Form. So, damit möchte ich meine Vorlesung beenden. Der Devote Krishnas wünscht sich, dieses Gefühl zu entwickeln, das Gefühl der Sehnsucht nach Krishna, das Gefühl des Utkanta, weil er weiß, dass nur dieses Gefühl oder dieses Feuer in der Lage ist, diese Apathie und Gleichgültigkeit, die wie eine dicke Betonmauer zwischen uns und Gott existiert, zu verbrennen. Es braucht dieses Feuer. Da kann man nicht ein Schweißfeuer heranbringen, ein Schweißbrenner ans Feuer. Nicht mal das Feuer des Wissens reicht aus, sondern nur das Feuer dieser Utkanta, dieser Sehnsucht, was in der Lage ist, diese Wand, diese letzte Wand, die uns von Gott trennt, zu werden. Ich möchte zum Schluss euch einen Text aus dem Padyavali von Rupa Goswami vorlesen. Interessanterweise ist dieser Text nicht von ihm, sondern von Dharmakriti geschrieben worden, aber findet sich in der Sammlung der Texte, die Rupa Goswami aufgenommen hat, im Padyavali, und gibt so ein bisschen das Gefühl der Trennung wieder, der Sehnsucht. Wenn ich zwischen Begegnung und Trennung wählen müsste, würde ich mich für die Trennung entscheiden. Denn in der Begegnung sehe ich nur Krishna, wenn in der Trennung das ganze Universum zu Krishna wird. Der Devote sieht in der Trennung überall Krishna, der ihm von überall erscheint, in der Sehnsucht. Das ist ein Paradox, eines der vielen Paradoxikums, die sich nur im spirituellen Leben verstehen lassen, nicht mit einer materiellen Bedeckung. So, diese Sehnsucht müsst ihr entfachen in euch. Kommt heraus aus dieser betäubenden Gleichgültigkeit. Und sie kann entstehen, eben indem man Gemeinschaft hat mit Devotees, von ihnen, mit ihnen zusammen chantet. Und dann kann dieses Feuer entstehen im Herzen. Und es ist das glücklichste Feuer, was wir je gesehen haben. Es raubt uns nichts wie irgendein gewöhnliches Feuer, sondern gibt uns den höchsten Schatz im Leben, nämlich Krishna. Hare Krishna. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr irgendwelche Fragen, entweder zu dieser Vorlesung oder auch zu anderen Themen, die euch während der Woche aufgegangen sind in eurem Mind, in eurem Geist? Gute Frage. Also da, wieso ist die Seele im physischen Körper unbeteiligt und nicht verschreckt und losgelöst, wenn es doch zur gleichen Zeit heißt, dass für ihre Tätigkeiten sie die karmischen Reaktionen ertragen muss? Ja? Ich habe viel darüber nachgedacht und meine Antwort ist ein bisschen revolutionär. Sie stützt sich auf ein Vers im vierten Kanto des Srimad Bhagavatam. Das geheime Verständnis aller vedischen Schriften ist, dass das materielle Dasein nichts weiter als ein Traum ist. Wir kriegen Karma, aber das findet statt im Traum des materiellen Lebens. Wir sind, wir bekommen auf gute Tätigkeiten, sehr gute Erfolge vielleicht, Bewunderung und Preise, während wir auf schlechte Tätigkeiten, die wir ausüben, oder wenn wir uns vergriffen haben, sagen wir mal, schlechte Dinge bekommen. Aber auch das ist nur ein Traum. Gut und schlecht, gutes Karma und schlechtes Karma, könntest du sagen, ist ein Traum für die ewige spirituelle Seele. Prabhupada hat es mal so ausgedrückt. Wir sind, wenn wir mit Krishna zusammen sind, kommen wir in einen Zustand hinein, als Jivatma, wo wir uns wie in einen Schlafzustand begeben. Und in diesem Schlafzustand erleben wir so viele Dinge, gute wie schlechte. Wenn wir dann aber aufwachen, hören diese Erlebnisse auf und wir nehmen sofort an unserem Wachendasein wieder teil. So erklärt sich das, was Prabhupada sagte. Es wurde einmal gefragt, wie lange dauert es denn, um Gottes verwirklicht zu werden? Und er antwortete darauf, es kann eine Minute dauern, eine Sekunde dauern, oder es kann nicht einmal nach Tausenden von Leben geschehen. Also es kann ganz kurz sein, wenn du aus dem Traum, aus dem materiellen Dasein herauskommst, bist du plötzlich mit Krishna zusammen. Wir könnten ein Beispiel geben. Manchmal kommt es vor, dass Gottgeweihte oder unsere geweihten Krishnas bei einer besonders langweiligen Vorlesung, so etwas gibt es auch in unseren Tempeln. Ich selber bin oft die Ursache dafür. Die schlafen dann ein. Nicht? Und die, obwohl der im Tempel sitzen macht, sieht er in seinem Traume angenehme und unangenehme Sachen. Wenn man dann ihn durch einen liebevollen Ruf zurückruft, hallo, du bist uns herzlich willkommen. Oh, sorry. Dann wacht er auf und plötzlich ist er von seinen angenehmen und unangenehmen Dingen entfernt. Er war eigentlich auch, als er geträumt hat, unbeteiligt und unberührt. Er saß im Tempel. Den Traum, den er sah, meinetwegen ein Verkehrsunfall, in dem er drin war, war nur in der Imagination da, im Geist da. Durch das Aufwachen jedoch nimmt er wieder an der Wirklichkeit teil. So ist es auch bei uns. Du hast recht, im Traum erleben wir Aktion und Reaktion und so weiter und so fort. Aber es ist nur ein Traum. Und wenn wir durch vollkommenes Krishna-Bewusstsein erleuchtet sind, werden wir aufwachen aus diesem Traum und merken, dass wir mit Krishna zusammen sind. Es gibt viele, im Buddhismus wird das auch, wird dieser eine Punkt, wir haben große Unterschiede, philosophische Unterschiede im Buddhismus, mit zum Buddhismus, wenn es um die Definition Gottes geht. Aber dieser Punkt des Aufwachens und des Transzendierens der materiellen Dualität von Gut und Schlecht sehen die so. Und ich habe mal eine Geschichte erzählt, von einem gehört von einem erleuchteten buddhistischen Mönch, der gehörte zu diesen wilden Mönchen, diesen Avadutas. Was der tat, war, dass er manchmal Mönche nahm, die meditierten, also das passiert bei uns im Tempel nicht, ihr werdet vielleicht den größten Schreck eures Lebens kriegen, aber vielleicht nicht den größten Schreck, aber einen mittelgroßen Schreck. Der nahm diese Mönche, die meditierten, riss sie hoch und warf gegen die Wand. Und weil es ein erleuchtetes Werfen war, sind die dann plötzlich aufgewacht, zack, wie sie es nicht durch ihre Meditationspraxis gemacht hatten, und wussten also, yes, ich bin also ewige Seele und ich weiß nicht, diese buddhistischen Erkenntnisse, und waren dann erleuchtet. Es gibt das. Ich wünsche mir das auch manchmal, dass ich einfach von irgendwas genommen werde und meinetwegen im hohen Bogen aus dem Fenster rausgeworfen werde und so weiter, um dann aufzuwachen aus dem Traum des materiellen Daseins. Aber mein spiritueller Meister hat uns gesagt, wir können auf diese Barmherzigkeit Gottes, wir können darauf warten, aber es ist besser, wenn wir in der Zwischenzeit schon mal anfangen, uns zu bemühen um den Sadhana, das heißt die spirituelle Übung, die uns hilft, aufzuwachen vom materiellen Dasein. Ich würde nicht so warten und nichts tun im spirituellen Leben, dass die Sehnsucht also weg, wenn wir so warten, in der Hoffnung, dass plötzlich wieder umgedreht werden. Wir sollten geduldig den heiligen Namen chanten, in den heiligen Schriften lesen und viel Dienst für Krishna tun mit unseren Sinnen, dann werden wir dazu kommen, aufzuwachen. Tut mir leid, dass ich so eine etwas lange Antwort gegeben habe, aber in meiner Antwort ging es darum, auch Karma findet im Traum des materiellen Daseins statt und Gute und das Schlechte. Sicherlich setzt die Seele es in einem Sinne in Bewegung, aber wenn sie aufwacht, wird sie erkennen, dass sie die ganze Zeit eigentlich mit Krishna war und niemals mit Krishna getrennt. Gut. Dann möchte ich euch jetzt einen kleinen Vorschlag unterbreiten. Ich würde sagen, dass wir eine ganz kurze Durchblutungspause einlegen, also Luft machen und uns ein bisschen aufstehen und die Gelenke wieder schmieren und kneten und die Muskeln wieder in Gang setzen. In 5 Minuten, und ich möchte darauf bestehen, dass das hochdeutsche 5 Minuten sind und nicht indische 5 Minuten, wie ich auch werden wir dann eine Bierserie sehen, Reise nach Vrindavan, das Land, wo Sehnsucht entsteht. Ich habe so die schönsten Bier von einer Vrindavan-Umkreisung. Ja, die habe ich noch nicht gezeigt. Das ist eines der letzten Bierserien, die ich noch nie in Heidelberg gezeigt habe. Die werden wir also in 5 Minuten dann sehen. Kommt da bitte, wir werden rechtzeitig anfangen. Ihr könnt aber euch schon vertreten, also in 5 Minuten sehen wir uns wieder. Hare Krishna!